Das ist eine ganz schwierige Frage. Welche drei grosse Lebensphasen hat denn der Mose durchlebt?
Keine Ahnung, aber ich weiss, wer es weiss.
Wer?
Der Daniel.
Und wir fragen mal Daniel, was er uns dazu sagen will. Also, komm Daniel.
Ja, danke. Wo ist er jetzt, Jupp? Ah, dort hinten. Danke, Patrick. Ja, der Mose ist ein Mann, wo mir meine Buben sagen, ich habe 5 Buben, den kenne ich. Und es gibt über den Mose auch verschiedene Filme. Ich weiß nicht, wer von euch hat den Film Exodus, Götter und Könige gesehen letztes Jahr, wo letztes Jahr in Kino gekommen ist. Doch ein paar, ja. Jetzt ist es ja so, dass die Bilder von diesen Filmen und das, was im Buch steht, so, das ist auch bei anderen Filmen so, nicht immer ganz deckungsgleich ist. Und darum habe ich sonst noch ein paar Fragen mitgenommen, einfach zum Mose. Eben wegen der drei grossen Lebensphasen von Mose. Weiss jemand, wo er so die erste Phase verlebt hat? Also ich erlebe mir jetzt heute auch wirklich ein bisschen interaktiv zu arbeiten. Mal schauen, du lachst mir, ja. Die ersten 40 Jahre hat er am Königshof gelebt, genau. Ja, genau. Und dann die nächsten 40, Bernd? Die nächsten ist aus dem Badzimmer schön rausgegangen in die Wüste. Heisse 40, heisse Wüstejahr. Und dann hat er nochmal 40 Jahre gehabt. 40 Jahre mehr, als wir heute leben. 120 ist er geworden. Wo hat er dann gelebt? 40 Jahre am Wandern in der Wüste. Er hat immer Zelt gelebt. Ganz genau. Nicht nur eine Woche, wenn ihr quasi, ja, nicht campiert, das ist ja in dem Sinne ein schönes Haus. Aber er war 40 Jahre unterwegs gewesen. Eine andere Frage. Wann war der Mose am Tod näher gewesen? Das sind immer so ganz, ganz krasse Erfahrungen im Leben von einem Menschen. Wann war der Mose am Tod näher gewesen? Gerade nach der Geburt, von dem hören wir nachher gerade noch etwas. Und es hat nochmal ein Erlebnis gegeben, ein Erlebnis, das man, wenn man die Bibel liest, fast überliest. Weißt du noch warum? Genau, er hat einen umgebracht und hat dann müssen flüchten. Das ist zweimal in Lebensgefahr gewesen, er war nur ein drittes Mal in Lebensgefahr gewesen. Genau. Und weißt du noch warum? Genau. Seine Söhne sind nicht beschnitten und ein Engel hat ihn töten. Und dann ist jemand, wie so oft in unserem Leben, dazwischen gegangen und hat geholfen. Wisst ihr, wer das war? Seine Frau. Genau so, wie sie im Leben ist. Seine Frau hat ihm dort geholfen und das Leben gerettet. Ganz genau. Ja, noch eine weitere Frage. In welcher Sache hat sich der Mose am meisten überfordert? Ich weiss, das sind jetzt wirklich nicht so Basisfragen, aber weil wir das Gefühl haben, wir kennen alle den Mose, ist es gut, sich ein paar Sachen in Erinnerung zu rufen. Wie hat sich der Mose am meisten überfordert? Leiten vom Volk. Beim Leiten vom Volk. Und wie ist das gegangen? Ja, genau. Hat alles allein wollen machen. Und dann den ganzen Tag Falka, die sind von seinem Zelt, sind Schlangen gestanden, vom Morgen früh bis zum Abend spät. Hat er irgendwelche Fälle müssen behandeln, hat alles allein gemacht. Unglaubliche Überforderung vom Leiter, alles allein will jetzt machen. Ja. Wann ist ein Mose die Sicherung durchgebrannt? Eine andere Frage. Einmal ist ein Mose wirklich die Sicherung durchgebrannt. Wahrscheinlich noch mehrmals, aber einmal ist er so eindrücklich. Ja? Er hat auf den Felsen geschlagen, genau. Und weißt du noch, wo die Situation war, wo er auf den Felsen geschlagen hat? Sie haben Wasser gebraucht. Das ganze Volk war gegen ihn. Und er ist mega unter Druck gestanden, dem Volk Wasser zu geben. Und dann hat er am Felsen geschlagen, statt zum Felsen zu reden. Kannst du sagen, es ist recht hart, nachher, was passiert ist. Aber der Mose sind auch mal die Sicherungen durchgebrannt. Ja. Was wird als die herausragende Eigenschaft von Mose beschrieben? So eine Eigenschaft, die total rausgestochen ist, die die Bibel auch so davon erzählt. Demut. Mhm. Genau, die Bibel redet von Demut oder von Sanftmut. Man könnte ja denken, so ein Leader, der ist einfach unglaublich führungsstark gewesen. Aber eins, was am meisten vorgehoben wird, im 4. Mosebuch ist, dass er extrem demütig und sanftmütig war. Ja. Genau. Ab wann hat der Mose seinen Nachfolger hergezogen? Das ist auch eine ganz spannende Sache. Der Mose seinen Nachfolger. Ab wann war das? Ruth, ja, nochmal Ruth. Ja, in der Wüste, in der Stiftshütte. Der Mose hat extrem früh angefangen, seinen Nachfolger nachzuziehen. Ab Anfang der Wüstenreise, wo er nachher 40 Jahre lang mit dem Volk unterwegs war, hat er schon einen Nachfolger dabei gehabt. Der ist 40 Jahre praktisch ziemlich alles mitbekommen, der Josua. Sehr eindrücklich, wie ein Leiter, neue Leiter nachzieht. Und das habe ich mir gestern ältesten gefragt. Genau, wo ist der Mose Jesus begegnet? Mose hat eine Begegnung gehabt mit Jesus. Viel später, wo Jesus auf dieser Erde war, war er auf einem Berg und dann heisst es, der Mose und der Elia sind in ihm erschienen. Der Mose hat gelebt, der Mose lebt. Und als letztes, wo ist das Grab von Mose zu finden? Wo ist das Grab von Mose? Wo müssen wir hinpilgern? Ja, Barbara, gibt es gar nicht. Er ist einfach verschwunden. Gott hat ihn weggenommen, steht, weil er hat schon gewusst, wenn man um den Mose einen Kult macht, entstehen schnell grosse Gebäude und dann fangen die Leute an, hinzupilgern und plötzlich geht es nicht mehr um den, der Mose befähigt hat, sondern um den Mose selber. Jetzt hier ein paar Fragen und Sachen. Ihr werdet mehr, oder die dabei sind, werden mehr erfahren vom Leben von Mose. Und heute wollen wir uns ein paar Ereignisse anschauen aus der ersten Phase von seinem Leben. Von dieser ersten Phase liest man in der Bibel sehr wenig. Hat es nur wenig Informationen. Und ich möchte heute von einer Entscheidung reden, die der Mose mit etwa 40 getroffen hat. Er hat dann eine entscheidende Weiche für sein Leben gestellt. Und dafür gehen wir ins Neue Testament und lesen einen kurzen Text miteinander. Und zwar ist das für die, die Bibel dabei haben, der Hebräer 11. Im Hebräer 11 tut der Autor, der das schreibt, man weiß nicht so genau, wer das war, zu den Christen in Jerusalem, so einen Panorama, so einen Überblick machen zu der Geschichte von ganz vielen wichtigen Leuten. Wichtig darum, weil sie an Gott geglaubt haben. Und einer von denen ist der Mose. Und wir lesen im Hebräer 11, den Vers 23. Hebräer 11, der Vers 23. Dort steht Folgendes. Durch Glauben ist der Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern 3 Monate lang versteckt worden, weil sie gesehen haben, dass er ein schönes Kind war. Und sie haben das Gebot vom König nicht gefürchtet. Was wir hier erfahren und auch im Alten Testament können lesen, ist, dass es einen Engpass gegeben hat, schon bei der Geburt von Mose. Der Pharao, der Herrscher von Ägypten, hat nämlich den Befehl erlassen, dass alle männlichen Babys sollen, wisst ihr das noch? Tötet werden. In den Nil gerührt werden. Der Pharao hat furchtbar Angst gehabt vor Überfremdung, dass ein fremdes Volk sein eigenes Land wird übervölkern und dass sie irgendwann im Nachteil sind und gar nicht mehr an der Herrschaft. Und dann steht von den Eltern von Mose, dass sie, ich weiss nicht, ob es Verzweiflung, ich glaube, es war mehr als Verzweiflung, es war Glaube, steht da, dass das Kind 3 Monate lang versteckt haben. Sie haben das nicht dem Pharao ausliefern, sondern sie haben das Kind 3 Monate lang versteckt. Übrigens ist es spannend, dass da die Mehrzahl gebraucht wird. Es war nicht nur die Mami, die alles gemacht hat, im 2. Mose 2 lesen wir, sondern der Papi ist auch dahinter gestanden. Sie, Mehrzahl, im Griechischen, Papi und Mami haben wirklich geschaut, dass das Kind versteckt worden ist. Und dann nach 3 Monaten, man weiss nicht so genau, was sie zusammen diskutiert haben, hat Mose, sein Papi und seine Mami gesagt, jetzt können wir irgendwie nichts mehr machen. Ich weiss nicht, ob er laut geschrien hat, keine Ahnung. Und sie sind in einer totalen Notlage und haben nicht mehr gewusst, was sollen wir jetzt machen, stelle ich mir vor. Und was haben sie dann gemacht? Das ganz Erstaunliches. Weißt du noch mehr, was haben sie gemacht? Genau, sie haben den Korb geflechtet, das Baby genommen, sind an die Limette runtergegangen und haben ihn dann einfach in dem Sinn, gut, das ist fließendes Gewässer. So im Uferbereich, wo es viel Schilf gab, haben sie ihn ausgesetzt. Ganz verrückt. Sie haben ihn nicht ins Wasser gerührt aus Verzweiflung, sondern sie haben ihn aufs Wasser gelegt. Wieso echt? Wieso haben sie das gemacht? Hat jemand eine Idee? Ich habe mich das auch gefragt diese Woche. Wieso haben die den Mose auf das Wasser gelegt? Was denkst du, Tatjana? Ich finde es noch eine schwierige Frage. Ich habe auch nachgelesen, was andere darüber geschrieben haben. Weißt du, was die für eine Vermutung haben? Wenn man den Text genau liest, im 2. Mose am Anfang, dann liest man, dass die Leute zu dieser Zeit, wo sie zu Israel gehört haben, so geschrien haben, aus Not und aus Bedrängnis, und gesagt haben, Gott, Abrahams, Isaaks, Jakob, der, wo du lebst, rette uns aus dem Ägypten aus. Und ich glaube, Mose, seine Eltern, haben auch zu den Menschen gehört, die das Gebet mitbetet haben. Und sie haben gewusst, es wird ein Befreier kommen, der sie aus dem Land Ägypten wird rausführen. Sie haben gewusst, unsere Kapazitäten, unsere Möglichkeiten sind erschöpft. Und sie haben das Baby aufs Wasser gelegt, im Vertrauen darauf, im Glauben darauf, dass ein Befreier wird kommen. Ich finde das genial. Und es steht noch so, sie haben gesehen, dass es ein schönes Baby war. Ich habe dann gedacht, ja, ist es denn darum gegangen, dass er schon schöne Augen hatte? Ich durfte selber 5 Baby heben. Und das ist, oder wegen der schönen Hörli. Ich glaube, es ist noch mehr gegangen. Ich glaube, die Eltern haben eine Ahnung gehabt, dass mit dem Kind etwas passieren wird. Und wisst ihr was? Es ist wirklich der Tag gekommen, wo der Mose vom Berg runtergekommen ist und dann steht, sein Gesicht hat geleuchtet von der Herrlichkeit von Gott. Und die Menschen sind total überrascht gewesen und getroffen eigentlich von dem, wie sein Angesicht geleuchtet hat. Gott hat den Menschen später gebraucht. Ja, und dann ist das Kind grösser geworden mit 2. Mose. Ich lese nur einen Vers aus dem 2. Kapitel. Wo das Kind gross geworden ist, da hat es Mutter der Tochter vom Pharao gebracht. Und der Mose ist der Sohn von der Tochter vom Pharao geworden. Und sie hat ihm den Namen Mose gegeben, weil sie hat gesagt, interessante Verknüpfung vom Namen und seiner Geschichte, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Das bedeutet Mose. Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Die Hilfe von dem Befreier ist gekommen, aber auf eine ganz unerwartete Art und Weise. Die Tochter vom Pharao hat den kleinen hebräischen Bub adoptiert. Könnt ihr euch vorstellen, die Tochter von dem, der gesagt hat, alle hebräischen Bübli sollen sterben, nimmt ihn zu sich, schützt ihn, nimmt ihn an als ihren eigenen Sohn. Die jüdische Geschichtsschreiber Josephus hat sogar geschrieben, wahrscheinlich hat sie das gemacht, weil sie keinen eigenen Sohn hatte. Wir wissen das nicht genau. Gott hat das kleine Baby nicht nur beschützt, sondern er hat ihm noch viel mehr zukommen lassen, als man am Anfang gedacht hat. Der Mose ist nicht nur am Königshof aufgewachsen, sondern ist an die erste Akademie von Ägypten gegangen und hat eine erstklassige Ausbildung genossen. Wir lesen das in der Apostelgeschichte 7, das könnt ihr nachschauen, die Bibel dabei haben. Apostelgeschichte 7 gibt auch einen Überblick über die Geschichte vom Alten Testament und dort steht im Vers 21 und Vers 22. Apostelgeschichte 7, Vers 21 und 22. Dort erzählt der Stephanus, der die Geschichte von Israel erzählt, wo der Mose ausgesetzt worden ist, hat eine Tochter vom Pharao zu sich genommen und erzogen als ihren eigenen Sohn. Und da kommt noch der wichtige Zusatz. Der Mose ist in allen Weisheit von den Ägyptern unterrichtet worden und war mächtig gewesen in Wort und in Werk. Der Mose hat prosperiert, hat die ist die Ausbildung durchlaufen, ist offenbar ein guter Redner gewesen und auch einer, der sich durchsetzen konnte. In Werk. Ganz eine interessante Geschichte aus der ersten Phase vom Leben von Mose. Und wir machen da mal einen ersten Halt und fragen uns, was können wir davon lernen? Die Frage, die sich mir stellt, ist, die erste ist, bin ich einer, der realisiert hat, dass ich aus dem Wasser gezogen worden bin? Ich glaube, das ist eine erste Lektion. Auch heute, wie damals, gibt es einen Gegenspieler von Gott, einen Widersacher, und der will, dass die Menschen unter seiner Herrschaft leben. Er hat ein riesen Arsenal zur Verfügung, viele Möglichkeiten, und viele merken gar nicht, dass sie unter seiner Herrschaft stehen. Und wie damals Gott den Glauben der Eltern gebraucht hat, gibt es auch heute viele andere Menschen, die in deinem Leben, die in meinem Leben, vielleicht sind es Eltern, bei meiner Frau sind es Grosseltern, vor allem der Grossvater gewesen, vielleicht sind es andere Menschen, die in deinem Leben gebraucht werden, um dich mit der besten Botschaft, die es gibt, in Verbindung zu bringen. Befreiung. Befreiung von dieser Herrschaft, vom Gegenspielen von Gott, die ist total unverdient und die kann ich nicht selber bewirken. Ich werde aus dem Wasser gezogen. Ich habe von jemandem eine Geschichte gelesen letzte Woche, wo mit dem Flugzeug über Alaska unterwegs war, mit dem Kleinflugzeug. Mit dem einen Kind, die Frau und mit dem anderen Kind sind mit einem anderen Kleinflugzeug unterwegs und er musste unterzwischen, hat es plötzlich einen Druckabfall in der Kabine und sie mussten notlanden in einem gebirgigen Stück. Der Pilot hat gesagt, wahrscheinlich werden wir nicht landen können, wir werden crashen. Das ist so gebirgig. Durch ein Wunder haben sie trotzdem auf einer kleinen Ebene landen, perfekte Notlandung herlegen. Da sind sie ausgestiegen, haben gemerkt, die Funkanlage ist kaputt, alles kaputt. Sie haben keine Möglichkeit gehabt, außer das Feuer zu machen und um Hilfe zu rufen. Sie sind weit oben sind Flugzeuge durchgeflogen, beschreibt er. Aber sie haben gemerkt in diesen Stunden, dass sie keine Chance haben, zu ihrem Ziel zu kommen. Wenn niemand sie retten würde, dann würden sie genau an dem Ort bleiben und obwohl sie eigentlich gut landen können, umkommen. Das heisst, sie haben wirklich Rettung von außen gebraucht. Und er sagt, es war der ergreifendste Moment in meinem Leben, wo dann nach zwei Tagen, zur Nacht, ein Rettungshelikopter gekommen ist und uns aufgeladen hat. In dem Moment sind ihm voll bewusst worden, was das heisst, verloren zu sein. Verloren sein heisst, ich kann mich aus eigener Kraft nie und nimmer irgendwie befreien. Und das ist das, wo Gott mit uns tun, wie er mit dem Mose gezogen hat. Die Frage ist, bin ich so einer, der aus dem Wasser gezogen worden ist? Wir gehen weiter. Nicht nur den Eltern hat Gott so einen Glauben geschenkt, steht im Hebräer 11, sondern auch an Mose selber. Der ist nicht gerade so sofort rausgekommen, der Glaube, sondern erst ein paar Jahrzehnte später hat sich wirklich gezeigt, dass auch in Mose der Glaube weitergegangen ist. Und ich bin ganz sicher, in deinem Leben und in meinem Leben gibt es irgendwie auch den Punkt, wo plötzlich einmal rauskommt, ob wir Glauben haben. Wo ist das gewesen? Wir lesen es im Hebräer 11, im Vers 24. Dort steht Folgendes. Durch Glauben hat sich der Mose geweigert, wo er gross geworden ist, einen Sohn von der Tochter vom Pharao zu heissen. Was? Eine völlig unerwartete Wendung vom Leben. Der Prinz, wo alles investiert worden ist, wo 40 Jahre lang nur das Beste bekommen hat, sagt noch mit 40, ich gehe nicht in die fürstliche Administration. Ich verzichte auf die jährlichen Pensionen von Millionen von, weiss nicht was, Gulden oder was es dort gegeben hat. Und ich verzichte allenfalls auf den Thron, der mir versprochen ist oder wo ich anwärter darauf bin. Er ist die Ausbildung durchlaufen, aber jetzt ist der Zeitpunkt in seinem Leben gekommen, um Klarheit zu schaffen. Und dann müssen wir uns fragen, warum hat er so einen verrückten Entscheid getroffen? Die Bibel sagt nur etwas, weil er Glauben hatte. Die Frage ist, was ist denn Glauben? Im ersten Vers vom gleichen Kapitel im Hebräer 11 steht es. Glauben ist ein Leben im Vertrauen auf etwas, das ich gar nicht sehe. Das steht im ersten Vers. Nehmen wir es am Beispiel von Mose, wo er gesagt hat, ich refusiere die Adoption von der Tochter vom Pharao, hat er kein alternatives Angebot gehabt. Er sagt, ich kann zum König von Edom gehen und ihr dort Fürst. Oder zum König von Moab. Gar nichts von dem. Sondern er hat aus Glauben, aus Vertrauen heraus das super Angebot abgelehnt. Und ich kann euch sagen, um so einen Entscheid zu treffen, langen gute Vorsätze nicht. Es langen auch nicht, wie wir in vielen Managerseminaren lernen, ein gutes Leben zu führen oder sich am Riemen zu reissen. Wille, Gefühl und Verstand, sagt der Paulus im Neuen Testament, sind zu Sünden so beeinträchtigt, so verdorben, dass sie Gott nicht wohlgefallen können. Römer 8, Vers 7. Es braucht eine neue Geburt. Wir müssen aus dem Wasser rausgezogen werden von jemand anderem. Und dann, wenn das passiert ist, es ist noch schwierig zu sagen, gerade wenn ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, wo es geheißen hat, Daniel, und was ist mit dir? Irgendwann ist der Mose-Moment auch in meinem Leben gekommen. Ich weiss noch genau, wo das war. Es hat noch mehrere andere gegeben, aber ich war etwa 16. Es war etwa so heiss wie heute. Bei einem Zugabteil gesessen, wie noch die alten, die grünen Züge mit diesen komischen, ich weiss nicht, ob es so Kunststoff, Polster, es hat auf die Polster gebrannt. Ich habe kurze Hosen angehabt und es hat einfach weh da dabei. Das weiss ich heute noch. Es war heiss und ich bin allein im Abteil gesessen und es hat wie einen Moment gegeben, wie wenn Gott zu mir geredet hat und gesagt hat, Haniel, jetzt ist der Moment gekommen, wo es darum geht, willst du einfach den Glauben, über Bord werfen und mit den anderen gehen. Ich habe sie so gesehen, wie so in meinem inneren Filter, gesehen und mich umsitzen. Oder willst du selber anfangen, den Glauben zu leben? Ich vergesse den Moment nicht mehr. Ich bin gerade in die Mittelschule gekommen. Und ich habe dort den Entschluss gefasst. Oder jemand anderer hat mir geholfen, den zu fassen, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne den Glauben anfangen, selber zu leben. Etwas war in mir geweckt. Und ich bin überzeugt, dass auch in eurem Leben, wie in meinem Leben, so ein Moment kommt wie von Mose, wo wirklich die Frage ist, und jetzt? Und jetzt? Wo ist der Glaube von deinen Eltern? Der erzählt jetzt nicht, sondern es geht um meinen. So wie mit mir als 16-Jährigen. Und ich kann dir garantieren, wenn Gott dir den Glauben geschenkt hat, wenn du einer bist, der aus dem Wasser rausgezogen worden ist, dann wird es auch in deinem Leben zu Entscheidung kommen, wo es darum geht, vorbahnte Wege abzulehnen. Und solche Entschlüsse, die wollen wohl bedacht sein. Der Mose hat gewusst, hat das nicht einfach blindlings getroffen, das lebt einem ganz deutlich in dem Text, sondern er hat einen ganzen sorgfältigen Entscheid getroffen. Und das lesen wir in den nächsten Versen, in den Versen 25 und 26. Wie ist der Mose dazu gekommen, so einen Tausch zu machen, so einen unverständlichen Tausch? Man lesen im Vers 25 und 26, dass er nicht etwas abgestoßen hat oder dass ihm jemand gesagt hat, jetzt musst du das machen, sondern man lesen, dass er etwas gezogen hat. Der christliche Glaube, Jesus Christus, der zieht, wenn ich verstanden habe, um was es geht, dann zieht er mich, dann will ich laufen. Und lernen wir die drei Kriterien kennen für den Entscheid im Vers 25 und 26. Dort steht es von Mose, er hat es vorgezogen, mit dem eigenen Volk Israel in Bedrängnis zu gehen, anstatt was zu machen? Anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Er hat es vorgezogen, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu gehen, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Warum? Weil er die Schmach von Christus für grössere Richtung gehalten hat als die Schätze, die in Ägypten waren. Das müssen wir kurz auseinandernehmen. Es geht um drei Sachen, die Mose geholfen hat, den Entscheid zu treffen. Das Erste, was man hier lernen, ist, dass er unterscheiden konnte zwischen dem Ziel, das ich im jetzigen Leben fasse, meine nächste berufliche Etappe und so weiter, neue Wohnort, Ziel, das mit dem Leben da zu tun hat, und er hat darüber hinaus eine ewige Perspektive gehabt. Das ist das Faszinierende. Wenn ein Mensch eine ewige Perspektive hat, dann handelt er heute und morgen anders. Er hat eine ewige Perspektive gehabt. Das Zweite ist, er hat gewusst, zu wem er gehört. Das steht da auch. Er hat gewusst, ich bin ein Hebräer. Ich bin kein Ägypter. Ich bin ein Hebräer, der aus dem Wasser gezogen ist. Und hat gesagt, ich möchte gerne zu dem Volk stehen, weil ich weiss, zu wem ich gehöre. Und das Dritte ist, er hat gewusst, was der wahre Schatz in seinem Leben ist. Christus ist ihm unvergleichlich grösser gewesen als der Reichtum von Ägypten. Und der Reichtum von Ägypten, der ist nun mal wirklich beträchtlich gewesen. Man weiss heute, wie viel Gold man nur schon gebraucht hat, für eine Tür zu vergolden oder einen Sarkophag oder auch andere Sachen. Da ist unglaublich Geld rum gewesen. Der Mose hat ganz klar das Angebot, Multimillionär oder sogar Milliardär zu werden, abgelehnt, weil er gewusst hat, es gibt noch etwas Besseres. Ich habe die Woche vorher ein Buch gelesen von Open Doors über den Mut der Christen im Nahen Osten. Und ich habe mich dort gefragt, wie kann es kommen, dass einer, der frisch zu Jesus geführt worden ist, ein Muslim, hat es dort seine Lebensgeschichte beschrieben, nicht nur seinen Besitz, sondern auch seine Familie, seine Sicherheit, seine Gesundheit und sein Leben aufs Spiel setzt, um was zu machen? Ein paar Kisten Bibeln nach Mosul reinzufahren und vor der Moschee zu verteilen. In mich hat es viel geschält. Der ist dort hergegangen, hat zwei kleine Kinder. Hergegangen, hat die Kiste Bibel verteilt, ist am ersten Abend zurückgekommen. Seine Frau hat zittert um ihn. Und am nächsten Morgen, bevor er gegangen ist, hat er gesagt, heute werde ich zu Jesus gehen. hat der Frau das gesagt und ist gegangen mit seinen Kisten Bibeln wieder vor die Moschee in Mosul. Hat die verteilt. Kannst du mir irgendeinen vernünftigen Grund sagen, warum der Mann das gemacht hat? Es kann nur einen geben, dass es noch etwas Besseres gibt, als alles, was wir hier haben können, mit Jesus. Es gibt keinen anderen Grund. Kein vernünftiger Grund. Und das ist nicht vor 2000 Jahren passiert, das ist im letzten Jahr passiert. Ich wünschte mir, dass wir alle zusammen da rein könnten erfassen, dass in Jesus Christus alle Schätze der Welt verborgen sind. Alle, steht im Kolosser. Und dass die Leiden von dieser Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit. Gewaltig. Und das kann ich nicht machen. Das kann ich euch wohl heute vorpredigen, aber wer wirkt durch seinen Heiligen Geist, ist der, der die Worte beglaubigt. Und darum bin ich voller Zuversicht, dass auch bei uns hier in der Schweiz Leben können verändert werden, dass Männer und Frauen können aus dem Wasser gezogen werden und dann sich der Glaube zeigt im Leben. Oh, was wünsche ich mir das? Und es ist wirklich ein riesen Anliegen. Und jetzt hören wir das Lied. Wer kann mir bieten, was ich bei dir haben kann? Das ist etwas, was wir schnell singen. Aber ich glaube, es ist in unseren Ländern genau das, was nicht wir begreifen müssen, was uns jemand begreiflich macht. Wer kann mir bieten, was ich bei dir haben kann? Es gibt so viele andere Sachen, die auch reizvoll sind. Es steht nicht, dass der Mose etwas verzichtet hat, was nichts gewesen wäre, sondern es steht, es war Richtung gewesen. Es war Genuss gewesen. Aber er hat etwas anderes vorgezogen. Was hat ihn gezogen? Und wir kommen noch zu einer letzten Frage. Was war sein langfristiges Ja gewesen? Die Frage, ich sage es nochmal, hat er nur darum so beantworten können, weil er einer war, der aus dem Wasser gezogen worden ist. Der Hebräerbriefschreiber sagt im gleichen Kapitel, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, im Vers 6. Der Eric Liddell war ein Kurzstreckenläufer, 1900, in den 20er Jahren auf seinem höchsten Niveau bis in die 30er Jahre rein. Der Eric Liddell hat mehrere Weltmeisterschaften und auch Ausscheidungen gewonnen. Im 100 Meter, aber auch im 400 Meter Lauf. Und er ist in die Schlagzeile gekommen, nicht weil er so gut war, nur, sondern 1924 ist er in die Schlagzeile gekommen, weil er sich geweigert hat, an einem Sonntag zu starten in seiner besten Disziplin auf 100 Meter. Weil er gesagt hat, am Sonntag gehe ich in den Gottesdienst. Ich starte nicht. Und das vor 100 Jahren. Er ist extrem angegriffen worden. Die Zeitungen haben über ihn geschumpfen und gespuckt. Und er ist wirklich dran gekommen in der Öffentlichkeit. Er ist am Sonntag in den Gottesdienst gegangen. Hat, glaube ich, sogar noch Predigt gehabt. Er ist oftmals aus dem Rennen gerannt und geht in die nächste Kirche und predigen. Wirklich gerannt, zum Teil, auf den Füßen. Und zum Stadion ausgerannt. Manchmal hat er noch Musik abwarten, die dann noch seinen Sieg bejubelt hat. Aber es war nicht das Wichtigste, weil er einen anderen Entscheid getroffen hatte. Und dann ist er am Montag in der 400-Meter-Disziplin angetreten, die eigentlich gar nicht seine Disziplin war und hat gewonnen. Das kann man noch nachschauen auf YouTube heute noch. Das ist unglaublich. Für mich ein sehr ermutigendes Vorbild von jemandem, der den Entscheid getroffen hat, dass etwas anderes wichtiger ist als das, was alle anderen sagen, ist das Wichtigste. Warum hat er das machen können? Genau aus dem gleichen Grund wie der Mose. Im Vers 26 am Schluss heisst, er hat die Belohnung angesehen. Er hat auf die Belohnung geschaut. Nicht auf die Medaille jetzt, sondern auf die ewige Belohnung. Dann ist es auch begreiflicher, was ein Ausleger sagt zu dem Vers. Er hat gesagt, ganz krass, wir sollen das als tödliches Gift erachten, was wir ohne Christus geniessen können. Wir sollen das als tödliches Gift erachten, was wir ohne Christus geniessen können. Das klingt sehr krass. Und gleichzeitig hat er genau das, der Eric Liddell, verstanden. Er hat sich nicht aus dem Rennzirkus zurückgezogen. Er ist am Montag gestartet. Er ist nicht aus dieser Welt rausgegangen. Er hat seine Gabe, so schnell zu rennen, vor ihm und für ihn eingesetzt. Um das geht es nicht. Es ist keine Spielvergerberperspektive, sondern es ist eine Perspektive, die gecheckt hat, was für einen unermesslichen Reichtum wir in Christus haben und das auch schätzen gelernt hat. Und das kann ich nicht von mir selber. Der Paulus sagt im Neuen Testament das, was Eric Liddell oft gesagt hat, bevor er drin hineingekommen ist. Wir sind zu Bedrängnis bestimmt. Wir werden Druck haben. Die anderen werden nicht klatschen, wenn wir so entscheidend fehlen. An einer anderen Stelle schreibt er, alle, die gottesfürchtig leben, werden Verfolgung und Bedrängnis erleiden. Das hat der Mose sehr wohl gewusst. Aber er hat auch etwas anderes gewusst. Das Vergnügen, das ich jetzt ablehne, geht schnell vorbei, steht in diesem Vers. Und das andere ist, es ist ein Genuss, aber es ist ein Genuss von der Sünde. Und so hat das Leid mit Gottes Volk vorgezogen. Der hat das gut gesagt. Das Schlimmste vom Glauben sticht das Beste von der Welt aus. Das ist wahrscheinlich die beste Zusammenfassung von heute Morgen. Das Schlimmste vom Glauben sticht das Beste von der Welt aus. Er hat gewusst, dass es keine solide Freude gibt außerhalb von Christus. Ja, wie ist denn sein Leben weitergegangen von Mose nachher? Gar nicht unproblematisch. Als nächstes hat er gerade mal einen im Sand verscharrt. Umgebracht. Dann ist er 40 Jahre Schäflihirt geworden. Er, der vorher so einen erstklassigen Abschluss gehabt. Und dann am Schluss mit 80, als er wirklich in Berufung nachgenommen worden ist von Gott, hat er gesagt, nein, nicht ich gehe nicht mehr. Nicht ein einfaches Leben, das nachher gekommen ist. Und hat 40 Jahre am Schluss hat er mein Recht leiden. Aber er hat dort mit diesen 40 einen wichtigen Entscheid, einen wichtigen Entschluss getroffen. Nämlich, über das auszuschauen, was vor ihm ist, und aus der ewigen Perspektive heraus zu handeln. Ich bin mir ganz bewusst, dass das, was ich heute predige, eine ganz verstörende Sache ist, wenn du nicht den Glauben hast. Und wenn sich das verstört, dann denke ich, ist es der Grund, um zu dem Christus zu rufen und zu sagen, bitte mach mir bewusst, was der wirkliche Richtung, was der wirkliche Sagen herkommt. Ich verstehe es nicht. Ich fühle es nicht und ich will es auch nicht. Vielleicht ist das das Ehrlichste. Nein, nicht vielleicht, sogar sicher. Fazit. Vier Fragen sind es, die wir uns heute damit beschäftigt haben. Ich habe denen, die ein Biblatt haben, auf dem Rückseite aufgeführt. Die erste Frage und die wichtigste Frage ist, bin ich einer, der aus dem Wasser gezogen ist? Bin ich einer, der schon am Punkt gestanden ist, wo ich gemerkt habe, ich bin versohlt. Ich bin in einer aussichtslosen Lage. Wie wir es in den Lied gesungen haben, wenn ich nicht mehr weiter mag. Ich glaube, das ist oft der einzige Punkt bei uns. Wir haben ja alles. Dann, wenn ich nicht mehr weiter mag und weiter weiss, dann sind oft die Momente, wo ich merke, jetzt brauche ich jemand anderen. Ich bin wirklich auf einen angewiesen, der mich rettet. Darum ist deine Anwesenheit nicht bedeutungslos heute. Gott ruft uns zu, es gibt Leben und Tod. Und wähle das Leben. Die zweite Frage ist, lebe ich so, als ob es nur eine Option gibt, nämlich wie ein Ägypter zu leben? Unsere Umgebung hat ja gar keine andere Wahl, als sich dem kurzfristigen Genuss der Sünde zu ergeben. Wer aber weiss, dass er zu Gottes Volk gehört, der nimmt Nachteil in Kauf. Und die dritte Frage ist, kenne ich dann Kriterien für eine Alternative? Verstehe ich wirklich und habe auch wirklich realisiert, was der Glaube bietet als Alternative? Die Ewigkeit ins Blickfeld überzukommen, heisst, heute anders zu handeln. Zu wissen, dass ich zum Volk Gottes gehöre, heisst, Nachteile in Kauf zu nehmen. Und vor allem verstanden, wer der grösste Schatz ist, das ist der Geber von allen guten Gaben, Christus selber. Und dann die vierte Frage, lebe ich in dieser Erwartung von der künftigen Herrlichkeit? Christus hat uns Belohnung versprochen. Nicht, weil wir uns belohnungswürdig sind, sondern weil er uns zu einem Leben in der Fülle Frucht für sich bewirken. Er macht es durch uns. Das ist so die Devise. Und er macht es durch uns in einem Leben, wie in meinem eigenen, das von Härte, von Unruhe und auch von Bedrängnis gekennzeichnet ist. Amen.